Die Gaben des Heiligen Geistes und die verschiedenen Berufungen. Darüber haben wir jetzt schon etwas nachgedacht anhand von Epheser 4. Über den Leib Christi, die Gemeinde, die Liebe untereinander, das gegenseitige Ergänzen, das Einrenken, Bevollmächtigen und Multiplizieren und die fünf Berufungen: Evangelisten, Hirten, Lehrer, Apostel und Propheten. Und ich möchte heute daran anknüpfen anhand eines anderen Textes, nämlich 1. Korinther 12. Ihr könnt es dann an der Wand mitlesen. Paulus schreibt: Auch über die Gaben des Geistes möchte ich euch nicht in Unkenntnis lassen, meine Brüder und Schwestern. Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott. Er bewirkt alles in allen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen. Dem anderen durch den gleichen Geist die Gabe, Erkenntnis zu vermitteln. Dem dritten im gleichen Geist Glaubenskraft. Einem anderen immer wieder in dem einen Geist die Gabe, Krankheiten zu heilen. Einem anderen Wunderkräfte, einem anderen prophetische Reden, einem anderen die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden, wieder einem anderen verschiedene Arten von Zungenrede, einem anderen schließlich die Gabe, sie zu deuten. Das alles bewirkt ein und derselbe Geist, einem jeden teilt er seine besondere Gabe mit, zu wie er will. Denn wie der Leib eine Einheit ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen, Juden und Griechen, Sklaven und Freie. Und alle wurden wir mit einem Geist getränkt. Auch der Leib besteht nicht nur aus einem Glied, sondern aus vielen Gliedern. Wenn der Fuß sagt, ich bin keine Hand, ich gehöre nicht zum Leib, so gehört er doch zum Leib. Und wenn das Ohr sagt, ich bin kein Auge, ich gehöre nicht zum Leib, so gehört es doch zum Leib. Denn wenn der ganze Leib nur Auge wäre, wo bliebe dann das Gehör? Wenn aber nur Gehör wäre, wo bliebe dann der Geruchssinn? Nun aber hat Gott jedes einzelne Glied so in dem Leib eingefügt, wie es seiner Absicht entsprach. Wären alle zusammen nur ein Glied, wo bliebe dann der Leib? So aber gibt es viele Glieder, doch nur einen Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich bin nicht auf dich angewiesen. Der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Im Gegenteil, gerade die schwächer steinenden Glieder des Leibes sind unentbehrlich. Denen, die wir für weniger edel ansehen, erweisen wir umso mehr Ehre, und unsere weniger anständigen Glieder begegnen wir mit mehr Anstand, während die Anständigen das nicht nötig haben. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringsten Glied mehr Ehre zukommen ließ, damit im Leib kein Zwiespalt entstehe, sondern alle Glieder einträchtig füreinander sorgen. Wenn darum ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied geehrt wird, freuen sich alle anderen mit ihm. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm. So hat Gott in der Kirche die einen als Apostel eingesetzt, die anderen als Propheten, die dritten als Lehrer. Ferner verließ er die Kraft, Wunder zu tun, sodann die Gaben, Krankheiten zu heilen, zu helfen, zu leiten, endlich die verschiedenen Arten von Zungenrede. Sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle die Kraft, Wunder zu tun, besitzen alle die Gabe, Krankheiten zu heilen, reden alle in Zungen, können alle solches Reden auslegen? Punkt, Punkt, Punkt. Dann geht es weiter mit Kapitel 13 und dem Hohen Lied der Liebe, wo es darum geht, dass die Liebe das Wichtigste ist. Wenn wir den Text als Ganzes auf uns wirken lassen, fallen mir folgende Dinge ein. Es geht wieder um dieses wunderbare Bild vom Leib Christi, der wir als Gemeinde sind, jede einzelne Gemeinde für sich und auch als ganze Christenheit auf der Erde. Es geht um die Ergänzung Denn der Körper besteht nicht nur aus einem Körperteil, sondern aus verschiedenen. Es wäre fürchterlich, wir würden alle aus einem Körperteil, ein Körper würde nur aus einem Körperteil bestehen, dann wäre er eben kein Körper. Es wäre fürchterlich, wir wären alle gleich und hätten gleiche Gaben. Das würde überhaupt nicht passen. Es geht um gegenseitige Wertschätzung, besonders auch im Umgang mit den Schwachen. Die sind nämlich genauso wichtig wie alle anderen, die denken, dass sie stärker sind. Es geht um die Liebe, denn wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen mit. Ich finde dieses, dass wir der Leib Christi sind, muss man sich immer mal wieder so vor Augen führen. Und ich weiß nicht, ob wir das wirklich schon richtig verinnerlicht haben. Ich habe das schon öfter gesagt, aber haben wir das verinnerlicht, dass wir der Leib Christi auf dieser Erde sind? Also wir natürlich nicht alleine, sondern vereint mit allen anderen Christen zusammen. Aber eben doch auch wir. Wir sind der Leib Christi in dieser Welt. Wir sind die Füße und die Hände Jesu. Wir sind sein Mund, seine Ohren, seine Nieren, seine Leber, damit wir seine Werke tun können. Was sind seine Werke? Er hat das Reich Gottes, ist mit ihm angebrochen. Mit uns bricht das Reich Gottes in einer Welt an, die Gott entfernt ist. Denn in uns ist das Reich Gottes, in uns ist er, in uns ist sein Geist. Was hat er getan? Er hat Menschen von der Liebe Gottes erzählt. Er hat sie zum Vater geführt. Er hat Kranke geheilt. Er hat Gebundene befreit. Er hat mit Sündern gegessen. Er hat die Menschen, die am Rand waren, auch durch ihre Krankheiten, hineingeholt in das Zentrum wieder der Gesellschaft. Das sind seine Werke. Und dazu hat er uns gerufen. Jeden von uns an seinem Platz, aber noch mehr gemeinsam als sein Leib. Und darum geht es. Und dafür gibt er uns seine Gaben. Denn wir können das nicht von uns aus. Von uns aus können wir das nicht. Von uns aus sind wir nicht seine Hände, seine Füße. Und wir müssen uns auch nicht anstrengen, dass wir das sind. Sondern er hat uns seinen Geist gegeben und gibt uns immer wieder neu und seine Gaben, dass wir da hineinkommen in diese Berufung. Er sagt ja an anderer Stelle, wir sollen größere Dinge tun als er. Johannes 14, Amen, Amen, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen und er wird noch größere vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Ich glaube, das ist nicht eine Verheißung für einen einzigen Menschen. Niemand von uns hat alle Gaben, das sagt ja auch Paulus. Jesus hatte sie, aber wir haben sie nicht. Und der Leib Christi, der hat alle. Und so sollen wir größere tun als er, zusammen. Nicht alleine. Jeder an seinem Platz. Er in uns und er durch uns. Und er schenkt uns seine Gaben, dass wir es tun können. So verwirklicht er sich in unserer Welt durch uns. Und das ist unser Auftrag. Wir sind nicht hier zusammen, um einfach es schön zu haben, weil wir alleine nicht glauben können. Nein, das können wir auch nicht auf Dauer. Wir können alleine nicht glauben auf Dauer. Wir brauchen die Gemeinschaft, aber das ist nicht das Ziel der Gemeinde. Das Ziel der Gemeinde ist nicht, dass sich jeder hier wohlfühlt und dass wir hier zusammenkommen, weil wir einen schönen Lobpreis haben oder weil wir eine schöne Predigt hören oder weil die Leute alle so nett sind. Nach ein paar Jahren finden wir ja auch heraus, dass das auch nicht stimmt. Denn so nett sind wir eben leider auch nicht. Und trotzdem beruft er uns, seine Werke zu tun und er beruft uns, eine alternative Gesellschaft zu sein. Was heißt das in dem Fall, weil wir ja auch nicht netter sind als die anderen, das heißt, dass wir uns gegenseitig vergeben können. Und das ist zum Beispiel alternativ. Können wir nur durch Jesus. Und dass wir eben dann doch lernen, mit Stärken und Schwächen umzugehen, dass wir lernen, einander zu ertragen, dass wir lernen, miteinander uns gegenseitig zu ergänzen. Und das ist alternative Gesellschaft. Und das sollen wir leben. Aber das geht jeweils immer wieder durch uns hindurch und oft ans Eingemachte. Wir brauchen seinen Geist, um seine Werke zu tun in dieser Welt. Wir können es nicht aus unserer Kraft und wir brauchen die Gaben. Und die Gaben sind nicht ein charismatisches Sahnehäubchen auf unserem Leben. So, dass wir uns freuen, oh, wir haben ja auch eine Gabe. Oh, wir können auch in Sprachen beten. Halleluja, wunderbar. Die sind zum Dienst gegeben. Sie sind dafür gegeben, dass wir die Werke Jesu tun können. Sie sind nicht eine charismatische Spielwiese, obwohl wir dann auch ab und zu mal damit spielen. Kinder spielen damit und lernen dabei. Und wir sind Kinder Gottes und dann dürfen wir auch spielen und das tun wir auch und dann lernen wir es wie die Kinder. Es ist nicht zum Angeben, wie charismatisch sie sind, auch nicht Luxus, sondern diese Gaben sind notwendig, damit wir seine Werke tun können. Wir können uns das nicht aussuchen, ob wir charismatisch sind oder nicht. Aber es geht dabei nicht um einen Stil, sondern es geht um mehr. Und der Stil kann so oder nochmal anders sein. Und nun gibt er verschiedene Gaben, jedem andere, damit wir uns gegenseitig ergänzen. Und Paulus beschreibt diese Gaben mit unterschiedlichen Worten. Jetzt können wir die Folie nochmal nehmen von 1. Korinther 12, Vers 1 bis 7. Also das ist, glaube ich, die erste. Er spricht in unterschiedlichen griechischen Worten von den verschiedenen Gaben. Und es wird darin etwas deutlich, um was es geht bei diesen Gaben. Er spricht von den Gaben des Geistes zuerst. Das heißt, es sind Gaben, sprich Geschenke. Wir können uns das nicht verdienen. Es kann sein, jemand kommt heute zum Glauben und hat Gaben, die wir nicht haben, obwohl wir vielleicht schon 30 Jahre mit ihm gehen. Es sind Geschenke. Ich kann die nicht verdienen durch jahrelange Treue, sondern es sind Geschenke. Wir können nichts dafür, wie begabt wir sind und wo wir begabt sind. Es gibt Leute, die können 8 Sprachen und denen fliegen die Sprachen so zu und die müssen sich dafür gar nicht anstrengen, sondern die können das einfach. Es ist ein Geschenk. Und andere tun sich schwer mit der nächsten Fremdsprache, mit einer Fremdsprache und beherrschen sie nie ganz. Aber vielleicht sind die super musikalisch und haben schon als kleines Kind vorm Klavier gesessen und es geliebt zu spielen und zu üben und es ist einfach wunderbar herausgeflossen aus ihnen. Es ist ein Geschenk. Also die Gaben des Geistes, das sind Gaben, das sind Geschenke. Vers 4, es sind Gnadengaben. Gottes Gnade ist es, die es uns zuteil werden lässt. Vers 5 spricht er von Ämtern oder Diensten. Eigentlich geht es um Dienste im Griechischen, von diesem Wort Diakonie. Es geht dabei um eine Ausstattung zum Dienst, eben nicht um eine Ausschmückung unseres Lebens, sondern um eine Ausstattung zum Dienst. Vers 6, es geht um Kräfte, Kraftwirkungen. Der Glaube ist nicht nur etwas für den Kopf, sondern es geht um die Kraft seines Geistes. Es ist eine Kraft, es ist eine Energie. Das ist in unserer westlichen Zivilisation besonders schwierig. Die Afrikaner haben das viel eher. Die rechnen vielmehr mit der Kraft Gottes, weil sie rechnen auch mit Mächten. Sie kennen auch Finsternismächte, sie haben Ängste vor diesen Finsternissen, Mächten. Und dann erleben sie Gott, dass er Kraft hat gegen diese Mächte. Und wir haben das alles so ein bisschen rationalisiert. Wir haben auch nicht unbedingt Angst vor komischen Geistern, die um uns herum sein können. Und dann brauchen wir oft die Kraft Gottes auch nicht so, sondern spielt sich das alles in unserem Kopf ab und in unserem Herzen und in unserem Willen. Aber es geht auch um die Kraft. Und bei Heilung geht es um Kraftwirkungen. Und sie werden gegeben, Vers 7, zum Nutzen aller. Also nochmal, nicht für uns, sondern zu seiner Verherrlichung. Von diesen Gaben gibt es nun ganz verschiedene. Paulus beschreibt an dieser Stelle wieder andere, wie in Epheser 4. Und nochmal, andere gibt es in Römer 12 und an anderen Stellen. Und das zeigt mir auch, dass die Liste der Gaben unvollständig ist. dass man die weiterschreiben kann und dass man noch Gaben entdecken kann, die gar nicht in der Bibel stehen. Musikalität zum Beispiel steht nicht in der Bibel als Gabe, aber es ist ja eindeutig eine Gabe Gottes, ein Geschenk Gottes. Wann wird sie ein Charisma? Wenn ich sie Gott zur Verfügung stelle, damit er sie gebrauchen kann. Und das gilt für alle. Ich glaube, dass die Gaben, auch die sogenannten Übernatürlichen, die übernatürlich klingen, dass sie tatsächlich in uns schöpfungsmäßig angelegt sind. Ich glaube auch, dass Prophetie und Sprachengebet in uns schöpfungsgemäß angelegt ist. Weil ich weiß von Kindern, die keine Ahnung haben von den Gaben des Geistes, aber irgendwas singen und es ist eventuell Sprachengesang. Das wissen wir nicht. Sprachengesang ist ja auch wie so ein Babygesang der Kinder Gottes oder Sprachengebet wie so ein Babygeplapper von Kindern Gottes. Und Prophetie, es haben Menschen, die Gott nicht kennen, prophetische Eindrücke, prophetische Intuitionen. Und der Heilige Geist kann das freisetzen und gebrauchen für das Reich Gottes. Und dann wird es zum Charisma. Und so kann die Musikalität zur eigenen Ehre gebraucht werden und zur Ehre Gottes. Und es ist völlig egal, ob jemand klassisch Mozart spielt oder ob jemand Worship macht. Wenn der Worship für die eigene Ehre ist, dann ist es kein Charisma. Es ist nicht charismatisch. Und wenn Mozart zur Ehre Gottes gespielt wird und dass es den Menschen gut tut, ist es ein Charisma. Ich kenne Christen, die haben weltliche Konzerte gegeben, um den Menschen wohl zu tun. Ich war da ein paar Mal. Und die haben es getan für die Menschen und für Gott, um den Menschen etwas Gutes zu tun und Menschen in Kontakt zu bringen mit diesem Gott, der so schöpferisch ist und so kreativ. Und so haben sie ihr Charisma gelebt, auch ohne christliche Texte. Handwerk, eine wunderbare Gabe. Und wir können sie gebrauchen für uns, damit uns ständig auf die Schulter geklopft wird. Wow, das hast du wieder super gemacht, das hast du toll gemacht. Oder zur Ehre Gottes. Diese Dombauer im Mittelalter, die so wunderbare Dome gebaut haben. Ich denke, die es getan haben, nur weil sie es mussten, die werden keine Freude daran gehabt haben. Die haben halt geschuftet wie die Sklaven. Und die es getan haben für ihn, die haben auch geschuftet. Und teilweise sind sie dabei gestorben. Ich habe mal so ein Buch gelesen über so einen Dombauer, und wie schlimm das war mit diesen, dann haben sie Steine behauen, jeden Tag einen einzigen, und sie hatten keine Hilfsmittel und so weiter, aber sie haben es zur Ehre Gottes getan und haben ihr Leben dafür gegeben. Und da haben sie eine Gabe von Gott ausgelebt. Und so kann man das durchgehen, die verschiedenen Gaben. Was macht Dinge zur Gabe, zum Charisma, also zur Gabe Gottes? Nicht jeder hat sie, sondern jeder hat etwas anderes. Sonst wäre es ja keine Gabe. Und wir stellen sie Gott zur Verfügung, dass er sie gebrauchen kann für sein Reich und um andere zu segnen. Und ich möchte jetzt ein paar aus 1. Korinther 12 kurz erläutern. Ich habe hier noch ein Büchlein mitgebracht, die Gaben des Geistes für den Gemeindebau. Da stehen etwas ausführlichere Erklärungen drin. Ich halte mich allerdings nicht in allem daran, sondern erkläre sie jetzt erst eher aus meinem persönlichen Erfahrungsbereich und wie ich sie erlebe. Die Gabe der Weisheit. Wer die Gabe der Weisheit hat, dringt schnell zum Kern des Problems vor. Er wird als Problemlöser gefragt. Er hat in der Regel keine Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen. Und er kann mit relativ großer Genauigkeit Konsequenzen absehen von unserem Handeln. Jemand, der die Gabe der Weisheit hat, kann so erlebt werden, dass vielleicht eine Gruppe von Menschen über eine Sache diskutiert und hin und her und so erwägt. Und dann kommt plötzlich einer und sagt, warum machen wir es nicht so? Und alle merken, ja genau. Das ist richtig. So machen wir es jetzt. Also relativ spontan den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist die Gabe der Weisheit. Daran geknüpft ist übrigens keine formale Gelehrsamkeit. Es können Menschen sein, die auf einmal so ein Wort haben, die nicht unbedingt besonders klug sind oder besonders sich gebildet haben oder gebildet sind. Das ist etwas, was auch sehr spontan kommt und auf einmal, wow, das ist es. Gabe der Weisheit. Gabe der Erkenntnis. Da gibt es jetzt unterschiedliche Erklärungen, nämlich in der Gemeindeaufbauszene und auch wenn ihr den Gabentest von Christian Schwarz gemacht habt und auch in diesem Buch, wird die Gabe der Erkenntnis eher intellektuell beschrieben. Und dann gibt es die im engeren Sinn charismatische Auslegung, die ist etwas anders. Das ist aber eher die, die wir hier bei uns auch praktizieren. Lieber Christian Schwarz und im Gabentest ist, und jetzt zitiere ich aus dem Buch, ein Christ mit dieser Gabe gewinnt oft als erster eine neue Erkenntnis. Er bringt neue Ideen hervor, ist begierig zu lernen, hat ein großes Konzentrationsvermögen und ist fähig, ungewöhnlich viele Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten. Oft sind Christen mit dieser Gabe Gelehrte, die in der Forschung tätig sind. Wenn diese Menschen nicht außerdem noch andere Gaben besitzen, die in eine andere Richtung gehen, haben sie für gewöhnlich kein großes Bedürfnis, unter Menschen zu sein. Es macht sie glücklich, wenn sie an neuen Ideen arbeiten dürfen und da in ihrem Studierstübchen sind. Das ist jetzt, wenn ihr den Gabentest von Christian Schwarz gemacht habt und herausfindet, ihr habt die Gabe der Erkenntnis, ist das ihre Interpretation? Unsere wäre eher, wir sprechen vor einem Wort der Erkenntnis, wenn zum Beispiel jemand hier von euch und durch die prophetisch Begabten jemand ein Wort hat, zum Beispiel, ich habe gerade so eine Schulter gesehen und Gott arbeitet jetzt gerade an der Schulter. Oder jemand hat einen Schmerz an der Hüfte und die eigene Hüfte ist völlig in Ordnung. Also ist es offensichtlich ein fremder Schmerz und Gott will jetzt vielleicht gerade heute an dieser Hüfte etwas tun und daran arbeiten oder ein Herz oder sonst etwas. Das würden wir als Worteerkenntnis bezeichnen. Es ist egal, so oder so. Es ist eine Definitionsfrage. Dieses, was wir so bezeichnen würden, wäre ein Ausschnitt von prophetischem Reden Gottes. Man muss einfach nur wissen, was jeder, wie es interpretiert wird. Das ist dann eine Frage der Verständigung. Drittens, die Gabe des Glaubens. Ach, komisch, Gabe des Glaubens, dass es eine Gabe ist. Da sieht man am deutlichsten, dass jede dieser Gaben auch bei jedem vorkommt als Universalrolle. Habe ich schon mal erläutert vor ein paar Wochen. Und dass es dann etwas Spezielles gibt und das ist eine Gabe. Also wir alle glauben, hoffentlich. Wer noch nicht, herzliche Einladung. Wir beten gerne mit euch, dass ihr glauben könnt, dass ihr ihn erlebt, dass ihr ihm begegnet. Und dass ihr glauben könnt. Aber es gibt noch die Gabe des Glaubens. Das sind Menschen, die außergewöhnlichen Glauben haben, über das Maß dessen hinaus, was die meisten Menschen haben. Zum Beispiel, die Glauben haben, dass der Regen aufhört. Ich habe eine Freundin, also ich habe ihr gesagt, du hast die Gabe des Glaubens. Die baut gerade ihr Haus um, also sie und ihre Familie, und da müssen Erdarbeiten gemacht werden. Und diese Erdarbeiten konnten nicht gemacht werden, weil es jetzt immer so geschüttet hat. Und sie hat gebetet, dass von letzten Montag an es nicht mehr regnet, 4 Wochen, da wo das Haus steht. Ist nicht hier. Schade, ja. Und sie hat, tatsächlich hat es seit Montag keinen richtigen Regen mehr gegeben. Es gab wohl ein oder zweimal so einen ganz kleinen, kurzen Sprühregen. Das war's, aber die Erde ist trocken. Sie hat jetzt sich doch tatsächlich hingesetzt und dem Handwerker geschrieben, sehr geehrter so und so, In kindlichem Vertrauen habe ich gebetet, dass es ab 27.06. um unser Haus rum keinen Regen mehr gibt und für 4 Wochen. Und ich möchte Ihnen das einfach mitteilen. Das ist Gabe des Glaubens. Ich bete jetzt mit für Sie, dass es so ist. Vielleicht könnt ihr euch ja auch eins machen. Es ist in Frankfurt. Gabe des Glaubens. Oder, dass jemand geheilt wird, der kurz vorm Sterben ist. Wo gar nichts mehr möglich ist eigentlich. Das ist auch Gabe des Glaubens, da noch zu beten. Oder wie Mose, dass sich das Meer spaltet. Oder wie Petrus, dass er auf dem Wasser gehen kann. Das ist Gabe des Glaubens. Ich habe übrigens in einem Buch mal gelesen, es ist jetzt schon etwas älter, in Indonesien gab es Leute, die in einer Notsituation über einen Fluss übers Wasser gehen konnten. Ich kann euch das Buch ausleihen, wenn ihr wollt. Ich habe es irgendwo zu Hause. Das ist Gabe des Glaubens. Ich glaube nicht, dass wir einfach jetzt im Schwimmbad sagen können, naja, jetzt gehe ich mal übers Wasser und ich probiere das mal aus. Sondern es war schon eine bestimmte Situation, wo sie verfolgt wurden und wo sie über diesen Fluss mussten und nicht konnten. Und das konnten sie dann. Die Gabe, Krankheiten zu heilen. Das sind die Leute, die nichts lieber tun, als für Kranke zu beten. Das ist ja nicht bei allen von uns so. Ich würde für mich sagen, für jeden Kranken, der kommt und sagt, bitte, bitte, für mich bete ich. Das ist meine Universalrolle, das ist mein Auftrag. So wie es unser aller Auftrag ist, für Kranke zu beten, dass es ihnen besser geht. Aber es ist nicht das, was ich am liebsten tue. Und es gibt unter uns Menschen, die tun nichts Lieberes als das. Wenn da ein Kranker ist, dann gehen sie und sagen, ja, ich möchte dafür beten. Und das sind auch die, die überproportional mehr Heilungen erleben als die anderen. Das sind die Gaben, Krankheiten zu heilen. Die Gabe der Wunderkräfte, das ist ähnlich wie die Gabe des Glaubens. Hier geht es um Wunder wie Naturwunder oder echt kreative Heilungen. Also wenn ein Bein ab ist, zu beten, dass das Bein wieder drankommt. Das ist noch mehr als Krankenheilung. Krankenheilung, da ist oft irgendwas krank und wir beten dafür, dass es wieder in die Ordnung Gottes zurückkommt, aber es ist noch da. Aber Wunderkräfte ist auch, wenn zum Beispiel Diabetes, da ist ja was an der Bauchspeicheldrüse richtig kaputt, dass die Bauchspeicheldrüse wieder, dass das da wieder in Gang kommt oder dass ein Gliedmaßen wieder drankommen oder ein Organ wieder, das nicht mehr da war, wieder hergestellt wird. So etwas gibt es, aber es ist nochmal über das Maß der normalen Krankenheilung hinaus. Sechstens die Gabe, Geister zu unterscheiden. Das sind die Menschen, die ganz genau wissen, ob etwas von Gott ist oder nicht. Ob jemand lügt oder die Wahrheit sagt, ob jemand vom Teufel gebraucht wird oder im Namen Gottes spricht, ob eine Atmosphäre geistlich sauber ist und der Heilige Geist sich gerade in unserer Mitte wohlfühlt oder nicht. Petrus übt diese Gabe ganz extrem aus in der Begegnung mit Hananias und Sapphira. Apostelgeschichte 5. Hananias und Sapphira, im zeitlichen Abstand kommt einer nach dem anderen zu Petrus und legt Geld für ein Grundstück den Aposteln zu Füßen, um das abzugeben. Und sie sagen, das ist das, was wir haben. Und Petrus sagt, das ist nicht so. Warum belügt er den Heiligen Geist? Und die fallen dann tot um. Sehr krass. Es geht nicht darum, dass sie all das hätten geben müssen, aber sie hätten die Wahrheit sagen müssen. Das haben sie nicht. Und Petrus sagt es ihnen auf den Kopf zu. Das ist nicht die Wahrheit gewesen. Gabe der Unterscheidung. Apostelgeschichte 5 am Anfang nachzulesen. Gabe des Sprachengebets. Beten in einer Sprache, die wir nicht gelernt haben. Babysprache Gottes. Darauf habe ich, glaube ich, vor kurzem schon mal was zu gesagt. Und die Auslegung des Sprachengebets. Hier geht es nicht um eine Übersetzung, sondern es ist wie eine prophetische Intuition, die weiß, was derjenige gebetet hat. viel seltener als die Gabe des Sprachengebets. Es geht auch nicht darum, Vokabeln zu können. Und es ist auch nicht so, dass derjenige da nur ein bestimmtes Sprachengebet auslegen kann, sondern generell, egal was das für eine Sprache ist, egal wie sie klingt, ist eine Intuition sehr nötig dafür, wenn wir im Gottesdienst laut in Sprachen beten wollen, dass wir die Gabe der Auslegung haben nach 1. Korinther 14. Wichtig. Alle diese Gaben und noch mehr sind wichtig für die Gemeinde. Wie wäre es, wenn wir sie entdecken würden, einander zusprechen könnten, identifizieren würden, wenn wir sie einsetzen würden zum Gelingen des Ganzen, zur Ehre Gottes, wenn wir keine Rangordnung aufmachen würden, nicht der eine ist wichtiger als der andere, wenn wir nicht denken würden, alle müssten so sein wie wir selber und wenn Gott uns wie Puzzlesteine in seiner Hand zusammensetzen dürfte, damit etwas Wunderbares passiert. Das wünscht er sich. Die Frage ist, stellen wir unsere Gaben und Begabungen, egal wie sie heißen, ihm zur Verfügung, dass er sie gebrauchen kann? Es ist eine Frage der Hingabe an uns. Gehören wir ihm mit allem, was wir sind und haben? Und dazu möchte ich gern einladen und dazu möchte ich jetzt auch aufrufen. Und ich glaube, das ist eine Entscheidung. Stellen wir ihm, uns und das, was er uns gegeben hat, als Gabe und Geschenk zur Verfügung, dass er es gebrauchen kann. Wie auch immer er das möchte. Wenn ihr das wollt, bitte ich euch aufzustehen und dann möchte ich gerne mit uns beten. Überlegt gut, was ihr sagt. Jesus, danke, dass du uns beschenkt hast. Mit deinen Gaben. Herr, vergib, wo wir sie für uns selbst benutzt haben und zu unserer eigenen Ehre. Wo wir vielleicht damit angegeben haben, dass wir dies oder das besser können als andere. Und vergib uns, wo wir sie zurückgehalten haben in deinem Leib. Wo wir sie nicht eingesetzt haben für dich. Wo wir dir nicht die Erlaubnis gegeben haben, dass du uns einsetzen kannst, da, wo du uns möchtest. Und jetzt sind wir hier vor dir und sagen dir ja. Ja, wir möchten es. Nimm uns. Nimm uns mit unseren Gaben, auch mit unseren Grenzen, mit dem, was wir können und was wir nicht können. Nimm uns und mach dein Mosaik aus uns. Gebrauch uns zu deiner Verherrlichung. Gebrauch uns für dein Reich. Gebrauch uns, damit dein Wille geschieht. Gebrauch uns, dass du mit deinem Leib, Vinyard Aachen, das tun kannst, was du möchtest. In dieser Stadt und darüber hinaus. Herr, vergib, wo wir dir da bisher im Weg gestanden haben. Und zeig einem jeden von uns, was das bedeutet. Ganz praktisch. Danke für dieses großartige Bild des Leibes, der du bist. Danke für dieses Vorrecht. Danke für diese Ehre deiner Berufung. Danke. Forme du uns. Forme du uns, Herr, durch deinen Heiligen Geist.